Unsere Herzen fliegen dir zu, denn du bist der einzig wahre König, dem wir uns von ganzem Herzen beugen. Und wir danken dir, dass du deine Herrschaft ausübst in deiner großen Liebe, nicht wie ein Tyrann, sondern wie ein Diener. Du hast dich als der König hingegeben in den Tod für uns. Und darum, Herr, wollen wir auch dir dienen, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft. Und wir preisen dich als unseren König. Amen. Ihr Lieben, ich möchte heute anlässlich des Beginns des Laubhüttenfestes in Israel über das Laubhüttenfest als ein prophetisches Bild für uns, genauso auch als Christen aus den Nationen wie für Israel selber, etwas sagen. Das Laubhüttenfest, wie alle anderen sieben Feste Israels, sind dem Volke Israel gegeben mit bestimmten Botschaften. Sie beinhalten auch das gesamte Heilswerk, das durch Jesus in diese Welt gekommen ist. Es ist eine Beschreibung und sie haben darüber hinaus auch noch eine Fülle von Bedeutungen, an die Israel immer wieder erinnert wird. Und dadurch, dass wir als Gläubige aus den Nationen eingepfropft sind in den edlen Ölbaum, haben wir noch Anteil an diesen Festen in dem Sinne, dass wir die Botschaft dieser Feste, dass das Botschaften sind, die auch für uns gültig sind. Nicht nur für Israel, sondern auch für uns die Botschaft. Und darum, das ist mein Thema. Was für eine Botschaft ist mit diesem Fest verbunden? Und das ist grandios, wenn man gerade dieses Fest, es ist das größte Fest Israels, es ist das feierlichste Fest, das fröhlichste Fest, es ist das Fest, das am häufigsten erwähnt wird in der Bibel. Es ist das Fest, zu dem auch Jesus extra nach Jerusalem gekommen ist, bevor er gekreuzigt wurde, also nicht, Jesus ist zu Pessach gekreuzigt worden und das ist im Frühjahr und das ist ja im Herbst. Also Jesus war dort. Im Johannesevangelium Kapitel 7 und 8, das sind zwei Kapitel, in denen eine der wichtigsten Botschaften von Jesus stehen, die in einem Zusammenhang stehen mit dem Laubhüttenfest. Also da ist etwas, was eine Botschaft beinhaltet, die für uns ganz, ganz entscheidend wichtig ist. Und ich kann jetzt nicht alle Details, die mit diesem Fest zusammenhängen, euch vor Augen führen. Ich will nur sagen, dieses Fest ist voll von Symbolen. Wir haben hier die Laubhütte, wenn ihr das einmal so seht, die ist alles zusammengefasst ein bisschen. Das ist ein wichtiges Symbol. Sukkot, das ist der hebräische Name für Laubhütte. Es ist hier der Hohepriester, der hier aus einem Krug Wasser ausgießt. Es ist verbunden mit einem Fest des Wassertrankopfers. Es ist ein Erntefest. Man sieht hier die vielen Früchte, die hier aufgehängt sind. Es ist das letzte Erntefest im Jahr. Es ist verbunden mit verschiedenen Opfern. Hier sieht man auch die verschiedenen Tierarten, die bei dem Laubhüttenfest geopfert werden. Man sieht hier einen Brauch mit Palmwedeln, der auch mit einer bestimmten Zeremonie dann auch in Verbindung steht, auch mit diesem Fest, diesem Wasser ausgießen auf den Altar. Dann ist es noch verbunden mit einer großen Lichterzeremonie, die man jetzt hier nicht in diesem Bild sieht und so weiter. Ihr Lieben, das Laubhüttenfest hat eine enorm prophetische Bedeutung. Und Gott gibt immer wieder Bilder, Anschauungsmaterial, an denen er uns dann hilft, dass wir uns Dinge merken, dass wir uns Dinge bewusst werden. Ich könnte euch vorstellen, wenn Israel 7 Tage lang in Hütten wohnt, die Gläubigen, dass man dann schon herausgefordert ist, auch über die Bedeutung dieser Hütte, dieses Laubhüttenfestes nachzudenken. Das ist nochmal ganz anders, wie wenn wir so Feste feiern. Ja? Und es ist wichtig, dass wir die Bedeutung dieser Feste nehmen. Ich will nur drei von den wichtigen Symbolen herausnehmen, weil es auch noch mehr gibt, die vielleicht ganz zentral sind, auch für uns. Da ist zunächst einmal die Hütte. Die Hütte, die Sukkot genannt wird, das ist eine Erinnerung Israel zum Laubhüttenfest. Das dauert 7 Tage, dann kommt noch ein 8. und noch ein 9. Tag, die auch eine Bedeutung haben, angefügt. Aber hier mit dieser Hütte erinnert man sich an die Wüstenwanderung. Es ist ein deutlicher Hinweis auf die Wüstenwanderung, wo man sozusagen auf der Wanderung 40 Jahre lang gewesen ist und unterwegs, auch wenn man einige Zeit an einem Ort gewesen ist, konnte man natürlich keine festen Häuser bauen, sondern Zelte oder abbrechbare Hütten, die man schnell wieder abbrechen kann und schnell wieder zusammenbauen kann, mitnehmen kann. Und in Erinnerung daran ist der Brauch in Israel, aber natürlich auch Juden in der ganzen Welt, dass sie eben solche Arten von Hütten bauen, auf einem Balkon, in einem Garten, je nachdem, was halt möglich ist. Und dort verbringen sie dann auch Zeiten, manchmal schlafen sie auch, sie essen da drinnen und so weiter. Je nachdem, was wieder von der Witterung her ist, in Israel ist ja das dann auch noch leichter möglich. Es muss dann auch so gebaut werden, die Hütte, dass sie eben nicht fest verankert ist. Es ist eine Hütte, die eben nicht jetzt verstrebt wird oder so irgendwie in einer festen Form, sondern abbrechbar, eine zerlegbare Hütte. Wichtig, dass das mit Laub bedeckt wird, oben, aber so, dass es nicht ganz zu ist, sondern dass man hinein, also auf den Himmel schauen kann, also durchschauen kann, auch in der Nacht zu den Sternen, dass es oben durchsichtig ist. Nun, die Hütte hat eine ganz zentrale Bedeutung. Lass mich das einfach versuchen, deutlich zu machen, weil das eines der wichtigsten Symbole bei dem Laubhüttenfest ist. Zumindest drei Dinge, die mit diesem Hütte auch ins Bewusstsein Israels und auch in unser Bewusstsein hineingebracht werden soll. Hütte ist zunächst einmal ein Bild für die Versorgung Gottes. So versteht es Israel. Wenn sie in Hütten sich Zeit verbringen, wenn sie das Laubhüttenfest feiern, dann erinnern sie sich daran, sollen sie, werden sie aufgefordert, sich zu erinnern, dass Gott ein Versorger ist, auch in den schwierigsten Zeiten. Auch dort, wo man nicht anbauen kann, in der Wüste, wo man nicht ernten kann, wie in der Wüste, sorgt Gott für uns. Er ist ein Lebensversorger. Das ist etwas, was ununterbrochen, wenn man eine Hütte dann anschaut, immer wieder vor Augen sein soll. Gott ist derjenige, der uns versorgt. Wir können alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Er sorgt für uns immer in jeder Situation. Ihr Lieben, das ist eine Herausforderung. Eine riesige Herausforderung, der auch wir gegenüberstehen. Glauben wir wirklich, dass er unser Vater ist, der uns in allen Dingen versorgt? Für unser Leben, in allen Dingen. Nicht nur in den Dingen, wo es uns eh gut geht, sondern in allen Dingen, auch wenn es so scheint, wie wenn wir Mangel hätten oder was auch immer. Halten wir fest daran, dass er versorgt. Er hat Israel versorgt durch die ganzen 40 Jahre der Wüstenwanderung. Mit übernatürlichem Essen und Manna und Wasser und allem Möglichen. Und sie waren angewiesen darauf, versteht ihr? Die Hütte zeigt, wir sind in Wirklichkeit angewiesen auf die Versorgung Gottes. Hätte Gott Israel in der Wüste nicht versorgt, wäre es zugrunde gegangen. Es war eine übernatürliche Versorgung. Und das soll uns auch in Erinnerung gerufen, wir sind abhängig von Gott. Auch in unserer Versorgung, auch für das tägliche Leben. Es ist nicht nur unser Händewerk. Das kann uns auch genommen werden. Wir sind abhängig, dass er uns versorgt. In jeder Weise. Das ist eine Herausforderung für unser Glauben, auch für uns. Eine zweite Bedeutung, die diese Hütte hat, nicht nur ein Bild für die Versorgung, sondern die Hütte ist vor allem auch ein Bild für die Zerbrechlichkeit des Lebens. Die Hütte, die abgebrochen wird. Die Hütte ist ein Bild, ein Symbol für Vergänglichkeit. Ist ein Symbol dafür, dass wir als Menschen, so wie Israel damals, also buchstäblich, dass wir als Menschen unser ganzes Leben auf einer Wanderschaft, auf einer echten Wanderschaft befinden. Sehr viele Berichte gegeben, wo Leute auf der Wanderschaft waren. Das beginnt ja schon mit Abraham, er musste aus seinem Land auswandern. Er ist dann nach Ägypten gewandert und auch der Jakob musste wandern. Israel musste aus der Sklaverei heraus wandern. Es ist immer dieses Motiv. Und dahinter steckt eben diese tiefere Botschaft, dass unser Leben im Grunde genommen ein Leben ist, das sich in Wanderschaft befindet. Paulus sagt es, Neue Testament, wir sind Gäste hier auf Erden. Wir sind Fremdlinge hier auf Erden. Unsere Heimat, unser Bürgerrecht ist nicht die Erde, sondern der Himmel. Ihr Lieben, das ist so schnell gesagt, aber das ist fundamental radikal. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, dann würde das sozusagen radikal unseren Lebensstil beeinflussen. Wir sind Gäste hier auf Erden. Das ist nicht unsere Heimat. Das ist nicht der Ort, wo wir einwurzeln. Das ist nicht der Ort, wo wir uns einrichten. Das ist nicht der Ort, wo wir unser ganzes Herz hinhängen. Das ist nicht der Ort, von dem wir abhängig uns machen. Das hat etwas zu tun mit Loslassen. Dieser Erde ist ein Ort mit sozusagen Ablaufdatum. Wir sind hier nur Gäste. Ein Gast ist man, wenn man wohin kommt, auf Zeit. Und dann geht man in die Heimat. Die Heimat ist nicht diese Erde. Das ist nicht eine Minderwertung der Erde, ganz und gar nicht. Es sagt nur, dass wir herausgefordert sind, uns immer wieder deutlich zu machen, dass wir uns nicht hier einrichten dürfen, nicht hier einwurzeln müssen, dass wir nicht von den Dingen dieser Welt, dieser irdischen Welt uns abhängig machen. Dass nicht das irdische Leben, das weltliche Leben uns prägt, sondern der Himmel. Wir gehen nämlich durch diese irdische Zeit zum Himmel. Dort ist unsere Heimat. Wir sind nicht Bürger dieser Welt, sondern wir sind Fremdlinge und Gäste. Im Hebräerbrief zum Beispiel, da wird das so schön ausgedrückt in Hebräer 11, wo es über den Glauben geht, der Glaubensvorbilder, vor allem auch des Alten Testamentes, da steht von Abraham und den Vätern. Es ist sehr interessant, wie es beschrieben wird. Vielleicht habt ihr es im Kopf, diese Stelle. Aber in dieser Stelle, wo davon geschrieben wird, dass er, der Abraham, er zog aus und kam in das Land der Verheißung und lebte dort wie ein Fremdling. Obwohl es das Land der Verheißung war. Das war das Besitz für Israel, dieses Land. Und trotzdem war es nicht das Land. Sondern er war auch dort ein Fremdling. Und weil er erwartete, heißt es, das ist sehr interessant, die feste Stadt, ein Bau in der Zukunft, das ist das himmlische Jerusalem. Das ist der Himmel. Abraham, der in das verheißene Land geführt wurde, wusste, dass er auch in diesem Land, das einmal seinen Nachkommen gehören würde, dass er nur Gast dort ist. Und dass er einst, und dass seine ganze Sehnsucht nicht darin war, nun in diesem Land sozusagen als seine letzte Heimat zu sehen, sondern er wusste, er erwartete, schon Abraham erwartete eine Zukunft, wo er durch dieses verheißene Land in die eigentliche Zukunft, in die Stadt, die nicht mit Händen gebaut ist, hineinkommt. In Hebräer 11 können wir das nachlesen. Das ist hochinteressant, wie das dort schon in dieser Weise wunderbar beschrieben wird. Wenn wir zum Beispiel lesen in 2. Korinther 5, wo Paulus sagt, wir wissen, wenn dieser irdische Zeltbau abgebrochen wird, dann haben wir einen festen Bau im Himmel, der nicht mit Händen gemacht ist, als ein ewiges Haus. Es ist sehr interessant, wie das gesagt wird. Dieses Zelt, in dem wir leben. Paulus sagt, dieses irdische Leben, das, was wir sind, das ist nicht nur der Leib, sondern das ist unsere irdische Existenz, ist wie das Leben in einem Zelt. Es wird abgebrochen. Es wird abgebrochen. Es ist nur auf Zeit. Es ist nicht das Eigentliche. Deswegen niste dich nicht dort ein in dieses vorläufige, zerbrechliche Leben, sondern das Eigentliche kommt erst. Wenn dieses Zelt hier abgebrochen wird, abgerissen wird, also durch unseren Tod, meint Paulus natürlich hier, dann haben wir ein Bauwerk, das im Himmel ist. Dieses Bauwerk ist verbunden mit dem neuen, natürlich mit dem neuen Leib, mit unserer neuen Existenz. Das ist unsere eigentliche Existenz, wo wir unsere Wurzeln hin ausrichten sollen. Versteht ihr, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das verstehen, wo uns durch diese Laubhütte hier verständlich gemacht wird. Unser Leben hier auf Erden ist etwas Vorläufiges. Deswegen buttern wir nicht alles hinein, in dem Sinne, dass wir hier aus diesem irdischen Leben versuchen, alles herauszuholen, was nur geht, um uns zu befriedigen. Nein, das ist alles vergänglich. Hängt euch nicht. Das die große Botschaft mit der Laubhütte im Zusammenhang damit ist das Wort loslassen. Häng dich nicht an die Dinge dieser Welt. Lass los die Dinge dieser Welt. Häng dich an das, was oben ist. Paulus sagt in Kolosser 3, trachtet nach dem, was oben ist, nicht was unten auf Erden ist. Das ist genau dasselbe. Wir leben in einer Hütte, deswegen schauen wir nicht auf das, was diese Hütte uns bietet, diese Welt und dieses irdische Leben, sondern wir schauen auf das, was der Himmel uns bietet und leben jetzt schon aus einer himmlischen Perspektive. Die Hütte im Laubhüttenfest ist so immer ein Hinweiszeichen. Hier auf Erden sind wir wie diese Hütte, sehr zerbrechlich, vorläufig, zerstörbar, abbruchreif. Aber es kommt die Zeit, wo wir hineinkommen in jene Situation, wo wir unsere eigentliche Heimat finden. Jesus sagt, ich gehe zum Vater zurück, denn dort sind viele Wohnungen, die vorbereitet werden von euch. Das ist dasselbe Bild. Wohnungen, das sind dann Feste, Gebilde jetzt von der geistlichen Bedeutung her, jetzt nicht mit Ziegeln gebaut, ja, sondern das heißt etwas Bleibendes, etwas Festes, das ist unsere Heimat, auf die wir zugehen, und von daher ist es auch wichtig, dass wir das auch in dieser Weise verstehen lernen. Ihr Lieben, es geht darum, dass wir verstehen, dieses Leben hier auf Erden ist nicht das Eigentliche. Es ist nicht das Eigentliche, die Dinge dieses Lebens. Es ist nicht das Eigentliche. Das merkt man, wie sehr man an den Dingen dieses Lebens hängt oder sie zu dem Eigentlichen gemacht hat, wenn man etwas verliert, an das man so gehängt hat. Wenn man vor der Herausforderung steht, etwas aufzugeben, etwas loszulassen, dann merkt man, bin ich erdgebunden oder himmelgebunden? Ist die Hütte, die abbrechbare Hütte, mein eigentlicher Gott, an dem ich alles hänge und versuche, alles zu verwirklichen? Oder ist es die Perspektive des Himmels? In dem Bewusstsein, diese Hütte, mein irdisches Leben hier, wird abgebrochen. Und dann gehen wir über in diese wunderbare ewige Hütte, von der der Apostel Paulus in 2. Korinther 5 spricht. Ein drittes Bild, das mit der Hütte zusammenhängt, ist, das ist auch etwas ganz Wunderbares, die Hütte ist ein Bild für die bleibende Gegenwart Gottes in Herrlichkeit. Das Laubhüttenfest ist das letzte Fest. Und es weist hin auf die messianische Zeit. Es weist hin auf die Zeit, wo der Messias kommen wird. Es weist hin, dass wenn der Messias kommt, dann wird er bleibend unter seinem Volk leben und seine Herrlichkeit wird sichtbar werden. Und dieses Vorausschau auf das Kommen des Messias gibt dem Laubhüttenfest den messianischen Touch. Er kommt. Und er wird nicht in einer vorübergehenden Hütte unter den Menschen wohnen, sondern ständig. Und so ist die Hütte auch ein Bild, jetzt nicht für die Zerbrechlichkeit, das ist das eine, sondern für die bleibende, herrliche Gegenwart Gottes. Und das geht dann hinein bis zur Vollendung des neuen Himmels und der neuen Erde. Offenbarung 21, jetzt bitte ich dich, dass du diese Stelle aufschlagst, Offenbarung 21, 2 bis 3, Offenbarung 21, 2 bis 3, wo das noch einmal ganz am Ende der Bibel beschrieben wird. Dieser Text, in dem uns deutlich wird, dass sozusagen die Gegenwart Gottes am Ende der Zeit so verstanden wird wie die Hütte Gottes, die Laubhütte, aber jetzt eben im Sinne von bleibender Gegenwart. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen. Die neue Stadt kam herab, eine herrliche Vision, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes. Das ist die Anspielung auf das Laubhüttenfest. Die Hütte Gottes, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, nicht vorübergehend ein bisschen bleiben und dann wieder ausziehen, sondern wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ihr Lieben, das ist eine fantastische Zusage, die hier das Volk Israel bekommt und die natürlich nicht nur auf Israel bezogen ist, sondern auf uns alle. Es wird aus einer Gegenwart Gottes, wie wir sie hier vorläufig erleben, noch nicht in dieser Vollendung, werden wir übergehen in einen Zustand, in dem wir ständig unter der bleibenden Gegenwart Gottes leben dürfen. Die Hütte Gottes mitten unter den Menschen. Schon beginnend, wenn Jesus wiederkommen wird und dann sichtbar in Jerusalem regieren wird und alle Völker werden hinlaufen und sagen, wir wollen nach Jerusalem, denn dort wohnt er. Von dort aus geht das Wort des lebendigen Gottes. Es ist also nicht nur, dass er einmal erschienen ist und dann wieder weg ist, sondern er wohnt dort. Das ist eines der wesentlichen Bilder, die mit dem Laubhüttenfest verbunden sind, dass diese Hütte uns immer wieder einen Blick vermittelt. Aus der Zerbrechlichkeit dieses Lebens hin in die Ewigkeit. Aus der vorläufigen Gegenwart Gottes in die ewige Gegenwart Gottes. Das ist ein Prozess, in dem auch wir hier in unserem Leben schon gehen sollen. Versteht ihr? Das ist nicht nur im Sinne von, wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt, dann wird das sein, sondern das ist das, was uns diese Hütte auch sagen will, dass wir immer mehr und mehr uns ausstrecken nach einer anderen Art von Gegenwart Gottes. Bis wir eines Tages erleben werden, im tausendjährigen Reich und darüber hinaus im neuen Jerusalem, die bleibende Gegenwart Gottes mit seiner Herrlichkeit. Ihr Lieben, wie Salomo den Tempel gebaut hat, da hat er, der erste Tempel, ja, da hat er diesen Tempel eingeweiht, wann? Zum Laubhüttenfest. Ganz bewusst, das war nicht zufällig. Weil das Laubhüttenfest mit der Hütte, Tempel, Hütte, ja, hat einen Zusammenhang. Und über diesem Tempel war die Gegenwart Gottes. Vielleicht lesen wir diese Stelle in 2. Chronik 7, 1 bis 2. 2. Chronik 7, 1 bis 2 ist ein wunderbarer Text, wo wir sehen, das ist geschah zum Laubhüttenfest. Ja? Und als Salomo zu Ende gebetet hatte, das war das Einweihungsgebet, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Was war das für eine Erfahrung? Die Herrlichkeit im Haus, im Tempel, in der Hütte, also ein Bild für die Herrlichkeit Gottes. Genau zum Laubhüttenfest ist das sozusagen geschehen. Nun, diese Hütte, diese Herrlichkeit Gottes blieb nicht immer. Wir wissen, dass die Herrlichkeit Gottes wieder ausgezogen aus dem Tempel. Sie war nur eine Zeit lang dort, weil Israel schuldig geworden ist und dann in die Gefangenschaft gekommen ist. Und das heißt dann, dass die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel hinausging. Es ist sozusagen hier auf Erden immer auch nur eine vorläufige Herrlichkeit. Aber wenn wir andere Stellen lesen, dann merken wir, dass dem Volke Israel zugesagt wird, am Ende der Zeit, da wird Gott kommen und wohnen und wohnen und wohnen unter euch. Ohne Aufhören werdet ihr in seiner Gegenwart sein. Das ist eine großartige Verheißung, ihr Lieben. Und dieses Gegenwart Gottes mit der Hütte Gottes verbunden, das hat einen ganz besonderen Zusammenhang mit Jesus. Es ist sehr interessant, wie die Geburt Jesu beschrieben wird im Johannes. Da heißt es, und das Wort ward Fleisch und, wörtlich übersetzt, es zeltete unter uns. Nicht es wohnte. Das ist auch richtig übersetzt, ja. Aber das Wort, das im Griechischen verwendet wird, heißt ein Zelt aufschlagen. Eine Anspielung auf die Zerbrechlichkeit dieses Lebens. Jesus war nur eine bestimmte Zeit hier als Mensch. Er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wohnen Gottes in der Hütte und die Herrlichkeit, das ist eine Einheit. Das ist das, was ich vor Augen stellen möchte. Unsere Sehnsucht, dass Gott wohnt unter uns, bleibt unter uns. Nicht nur hier und da einmal, sondern dass wir mehr und mehr und mehr in eine Gegenwart Gottes hineinkommen, wo wir seine Herrlichkeit sehen und erleben. Das muss ein Hunger werden, der so stark wird, bis wir eines Tages dann am Ende der Zeiten immer in dieser Gegenwart sind. Aber die Hütte soll uns einen Hunger vermitteln, einen Durst vermitteln. Danach, ihr Lieben, Jesus ist in Johannes 8 zum Beispiel, heißt es, er ist aufgetreten am Ende des Laubhüttenfestes, am 8. Tag, das war ein Tag nachher, da ist noch einmal ein Fest, das mit dem Laubhüttenfest zusammenhängt. Und bis zum Laubhüttenfest gab es eine riesige Zeremonie, die nannte man die Lichterzeremonie. Da waren vier große Menorahs aufgestellt im Tempel, Platz. Die waren so groß, dass man mit einer Leiter hinaufsteigen musste, um oben die Lichter zu entzünden. Und das waren hohe Flammen. Und das war jeden Tag am Abend hat man diese Flammen entzündet. Und das war ein unglaubliches Schauspiel für ganz Jerusalem zu sehen, dieses Lichtermeer. Ein Bild für die Herrlichkeit Gottes. Und am 8. Tag kam Jesus. Früh morgens heißt es. Und er stellte sich in den Tempel und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. In mir lebt das Licht, die Herrlichkeit des Vaters, das diese herrlichen Menorahleuchter hier signalisieren. Er hat große Schwierigkeiten bekommen da am Tempelberg. Kann man ja dann nachlesen in Johannes 7, 8, 9, wo diese Stellen stehen, wo es um das Laubhüttenfest geht. Weil er sich, die Menschen waren sensibilisiert. Sie wussten, was er jetzt sagt. Er hat sich damit auch als Messias ausgegeben. Und ihr Lieben, in Jesus ist diese Herrlichkeit erschienen. Und ihr Lieben, das ist ja das Wunderbare. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Damit sagt Jesus, wenn Jesus in dir ist und in mir ist, dann brennt in uns die Herrlichkeit Gottes. Dann bin ich eine Hütte. Laubhüttenfest. eine Hütte, durch die die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt erscheint. Wir leben jetzt schon, noch bevor wir in dieser ganzen tiefen Herrlichkeit sind, sind wir Hütten, wir selber, in denen die Herrlichkeit Gottes scheinen soll, die in Jesus ist. Wenn Jesus in uns ist und wir in ihm, dann sind wir Träger dieser Herrlichkeit, von der das Laubhüttenfest zeugt. Und das wird, je mehr Jesus in uns wohnt, je mehr wird er auch sozusagen uns, unsere ganze Atmosphäre. Er wird nicht nur in uns leuchten, sondern wird unter uns leuchten. Die Wolke der Herrlichkeit, wie auch immer das aussieht, wird unter uns stärker werden. Wenn Menschen zu uns kommen, sie werden in die Wolke der Gegenwart kommen, weil Jesus in uns lebt und weil Jesus unter uns, Jesus mitten unter uns. Das ist sozusagen die Hütte der Herrlichkeit schlechthin, Jesus. Aber wir sind auch ein Abbild dieser Hütte. Und das ist das Herrliche mit dieser Botschaft von der Hütte, dass es auch auf diese Hütte hinweist, die Herrlichkeit Gottes, die sich ausbreiten wird und ausbreiten wird und ausbreiten wird. Das ist sozusagen das, was mit der Hütte verbunden ist. Und so weiter. Ein zweites Bild, das mit dem Laubhüttenfest verbunden ist, ist das Wasser. Das Wasser spielt eine große Rolle deswegen, weil ja zu diesem Zeitpunkt im Herbst die Regenzeit beginnt in Israel. Und für Israel ist das Wasser lebensnotwendig. Daher ist das Laubhüttenfest jenes Fest, in dem man ständig und täglich um Wasser betet. Das heißt, um Regen betet. Vom Laubhüttenfest an, Mitte Oktober ungefähr, beginnt die Regenzeit. Und wenn der Regen ausbleibt, dann ist es eine katastrophale Situation in Israel, in diesen Ländern natürlich. Und deswegen ist dort auch ein Brauch im Laubhüttenfest, dass an jeden Morgen, da ist eine riesige Prozession, wo der Hohepriester, man hat ihn auf dem Bild vorhin gesehen, den Hohepriester hinuntergeht zum Teich Siloa und mit einem goldenen Krug, der ungefähr einen Liter Wasser fasst, sagt man, und dort im Siloa-Teich dann vorsichtig den Krug füllt und in einer langen Prozession dann hinaufgeht auf den Tempelberg zum Opferaltar im Vorhof des Tempels und dann unter gewissen Zeremonien dieses Wasser ausgießt als Trankopfer. Das ist wie ein sichtbar gewordenes Gebet. Herr, lass es regnen. Und dabei werden Psalmen gesungen, Psalm 118 zum Beispiel. Das ist ein Messias-Psalm. Man ruft den Messias. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Es ist verbunden mit, dass jeder weiß und jeder in Israel hat es auch so verstanden, dass das Wasser nicht nur dieses Regenwasser bedeutet, das überlebt, der kommen wird und Wasser bringt. Und was heißt es in Johannes 7? Jesus kam zum Laubhüttenfest und in der Mitte des Laubhüttenfestes stand er auf und sagte: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ich bin das lebendige Wasser. Und wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Heiligen Geist, heißt es dann, der noch nicht gekommen war, noch nicht gefallen war, weil Jesus noch auf Erden war. Ihr Lieben, die Israeliten beim Laubhüttenfest, sie haben Psalmen rezitiert. Sie haben die Stelle zum Beispiel auch aus Jesaja 12, wo es heißt, mit Freuden werden wir Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Das war ein Vers, den man bei diesem Trankopfer sozusagen ausgesprochen hat. Mit Freuden werden wir Wasser trinken aus dem Brunnen des Heils. Und das ist ein messianischer Hinweis. Wenn der Messias kommen wird, der wird Brunnen des Heils eröffnen. Und wir verstehen, warum dieses wichtige Wort Jesus genau am Laubhüttenfest gesagt hat. Um es zu erfüllen. Sagen, ich bin die Erfüllung. Dieses, worauf ihr wartet. Er hat große Schwierigkeiten bekommen, weil viele nicht geglaubt haben. Ja? Aber von Jesus her war es ganz eindeutig. Wenn der dürstet, der komme zu mir. Und ihr Lieben, das ist sozusagen die Botschaft auch dieses Laubhüttenfestes mit diesem Wassertrankopfer, wo deutlich wird, Jesus ist der Messias, der die Brunnen des Heils geöffnet hat. Die Brunnen des Heils, was ist das? Absolute Vergebung aller unserer Sünden. Totale Versöhnung mit Gott. Ewiges Leben in der Herrlichkeit bei Gott. Gibt es höhere Dinge als diese? Gibt es keine. Die Quelle des Lebens. Und darum sagt Jesus, wer von diesem Wasser trinkt, den wird nicht mehr dürsten. Also wenn wir von dieser Quelle getrunken haben und wir haben ewiges Leben, wir haben diese Vergebung bekommen, dann ist der Durst vorbei. Versteht ihr? Dieses und wir werden uns nicht mehr dürsten, hat mit dem Heil zu tun. Denn dann haben wir es. Das ist eine Gewissheit. Also nicht ein Besitz, sondern eine Gewissheit. Ja. In diesem Sinne. Und der Durst hört dann auf. Wir müssen nicht mehr woanders suchen. Wo kann ich denn Heil finden, Sinn finden, Geborgenheit, was auch immer. Wer in Jesus gekommen ist und sein Wasser getrunken hat, seine Vergebung, das, was er am Kreuz für uns gegeben hat, der hat es gefunden. Den Messias, der hat dieses Wasser. Es ist ein lebendiges Wasser, das ununterbrochen sprudelt. Und das Zweite, was Jesus hier sagt, nicht nur, dass er sagt, wenn der Durst hat, komme zu mir und trinke, sondern er sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Heiligen Geist. Das bedeutet, dass er jetzt nicht nur von dem Quellen des Heils, also von dem Heil, das er uns schenkt, spricht, sondern auch von einer mächtigen Ausgießung des Heiles, die über die kommen wird, die ihm nachfolgen werden. Er weist schon hin auf Pfingsten. Und ihr Lieben, das Judentum selber, das jüdische Volk hat diese Stelle von dem Wassertrankopfer und dieser Stelle, wir werden mit Freuden trinken aus den Heilsbrunnen, immer gedeutet als die Ankündigung von großem Ausgießen des Heiligen Geistes über seinem Volk. Und diese Ankündigungen der Ausgießung gibt es an vielen Stellen, in Hesekiel 37, in Joel 2 und an den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Wann ist es angefangen zu erfüllen? Zu Pfingsten. Petrus bezieht sich darauf und sagt, das ist jetzt das, was der Prophet Joel verheißen hat. Eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes. Und diese mächtigen Ausgießungen des Heiligen Geistes gehen weiter bis ans Ende. Und am letzten, wie in Zacharia dann steht in Kapitel 12, wo es heißt, und in der letzten Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über Juda und über das Haus Israel und den Geist der Gnade und des Flehens. Und sie werden mich erkennen, in den sie gestochen haben und so weiter und so fort. Es wird also unglaubliche Ausgießungen des Heiligen Geistes geben. Und das Laubhüttenfest mit diesem Trankopfer, diesem Wasserausgießen, erinnert das Volk Israel immer wieder daran. Es kommt die Zeit. Da wird der Heilige Geist noch einmal ausgegossen, wie in Zacharia steht, über ganz Israel. Und Paulus greift das auf und sagt, und ganz Israel wird gerettet werden. Das ist eine Ausgießung des Geistes. Und darum, ihr Lieben, die Frage, die sich auch für uns ergibt, wie durstig sind wir nach mehr Fülle von dem Heiligen Geist? Versteht ihr, das ist ja nicht so gemeint, dass wir hier sitzen und sagen, ja, ein bisschen haben wir schon, für die Zukunft ist noch mehr angekündigt und jetzt warten wir halt bis auf das irgendwann einmal, sondern das ist ein ständiges Gehen in eine größere Fülle hinein. Dieses Laubhüttenfest sollte immer wieder auch in diese Richtung der Gedanken freisetzen, Herr, wir brauchen mehr von dieser Fülle des Heiligen Geistes. Wir möchten, dass wirklich es regnet über uns. Ständig regnet, mehr regnet, noch mehr regnet. Ihr Lieben, wenn eine Gemeinde aufhört, sich auszustrecken nach mehr Fülle vom Heiligen Geist, ist Stillstand. Und das Laubhüttenfest, die Botschaft dahinter ist, streckt euch aus nach mehr von diesem Wasser. Und Jesus hat es zugesagt. Und es wird uns auch an vielen Stellen des Neuen Testamentes auch zugesagt. Und jetzt ein letzter Gedanke, nur ganz kurz. Dieses Laubhüttenfest ist, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, ein Erntefest. Und es gibt drei große Ernten und an diesen drei großen Erntezeiten sind immer Feste angeknüpft. Die großen Feste sind immer an Erntezeiten angeknüpft. Im Passa, Schavuot, des Pfingsten und das Laubhüttenfest, das ist die letzte Ernte. die letzte Ernte. Das ist prophetisch. Die letzte Ernte. Das ist die Ernte, wo dann die Trauben, die Feigen, die Oliven, die Granatäpfel, das ist diese Ernte, nicht eine Weizenernte und so, sondern diese Art von Ernte. Sehr, sehr viele Früchte werden da. Und dieses Fest wird gefeiert, nachdem die Ernte eingebracht ist. Also so ist von Gott gegeben, wenn die Ernte eingebracht ist, dann sollen sie dieses Fest feiern. Das ist natürlich auch terminisiert vom Datum her im jüdischen Kalender. Aber es ist eben in diese Zeit eingerichtet. Und ihr Lieben, diese letzte Ernte, das ist ein prophetisches Bild mit zwei wichtigen Zweigen. Wenn von Ernte in der Bibel die Rede ist, ist immer die Rede von, dass Gott Menschen sammelt für sein Reich. Also man könnte sagen, Erweckung. Dass mehr Menschen hineinkommen in sein Reich. Ernte ist aber gleichzeitig auch ein Bild für Gericht. Wo der Weizen von dem Unkraut getrennt wird. Ihr kennt dieses Gleichnis. Wartet bis an die Zeit, rupft das Unkraut nicht aus zwischendurch, sondern zur Zeit der Ernte, dann wird das getrennt. Und ihr Lieben, das sind beides Dinge, die mit dem Laubhüttenfest als letzte Ernte gegeben sind. Es ist als letzte Ernte vor dem Kommen des Messias. Das heißt für uns eine Herausforderung. Wir dürfen noch erwarten, dass Tausende zum Glauben kommen, bevor Jesus wiederkommt. Betet für Arbeiter in der Ernte, sagt Jesus. Das ist eine Herausforderung. Das Laubhüttenfest ist in dieser Weise auch für uns eine Herausforderung. Glaubt, dass noch eine große Ernte bevorsteht. Und lasst euch durch die Nähe der Zeit, dass eben die Zeit des Wiederkommens Jesu näher kommt, ermutigen, nicht beängstigen, sondern ermutigen, wirklich die Zeit auszukaufen, dass wir noch diese letzte Ernte mit einbringen können für den König, den wir so wunderbar besungen haben mit dem letzten Lied im Lobpreis. Eine letzte Ernte für unseren König. Das Einsammeln dieser Ernte. Und ihr Lieben, das ist nicht möglich ohne eine mächtige Ausgießung des Geistes. Versteht ihr? Das gehört zusammen. Deswegen warten wir. Erbeten wir es. Wir werden am Dienstag, haben wir wieder so einen Hunger nach Gott, da werden wir ein bisschen etwas von dem aufgreifen, was ich heute auch versucht habe deutlich zu machen, wo wir dann im Gebet, im Lobpreis uns ausstrecken nach diesen Dingen, über die wir diesen Hunger, diesen Durst, nach einer frischen Ausgießung des Heiligen Geistes, wir brauchen das, das ist uns verheißen, es ist die letzte Ernte. Gut. Jetzt schließe ich mit einem Wort, vielleicht kannst du das noch aufschlagen, das ist Zacharia 14, 16 bis 17. Zacharia 14, 16 bis 17. Dieses Laubhüttenfest, ihr Lieben, ist für Gott so wichtig, dass es eine Stelle gibt wie in Zacharia, wo drinnen steht, dass alle Nationen dieser Welt eines Tages das Laubhüttenfest feiern werden. Gemeint sind die Nationen, die nach dem Gericht, wenn Jesus wiederkommt, werden ja die Nationen gerichtet. Ihr wisst ja, alle Nationen kommen nach Jerusalem, gegen Jerusalem, und dann wird der Messias wiederkommen, seine Füße werden auf den Ölberg sein, der Ölberg wird sich spalten, er wird die Feinde Israels vernichten und schlagen, und die übrig gebliebenen, das sind die, die sich nicht gegen Israel gewandt haben, ja? Die werden jedes Jahr nach Jerusalem kommen. Davon steht einiges in der Bibel. Ein Völkerzug nach Jerusalem. Unter anderem auch fürs Laubhüttenfest. Es steht hier, und es wird geschehen, alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind. In Zacharia 12 spricht er darüber, über diese Sache, dass alle gegen Jerusalem kommen. Also diese Übriggebliebenen, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen in dieser Zeit, wenn Jesus wiedergekommen ist, ja? Davon redet hier der Text. Wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, im tausendjährigen Reich ist gemeint, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten, über diese wird kein Regen, Laubhüttenfest, Regen kommen. Ihr Lieben, wer die Anbetung Gottes verweigert im tausendjährigen Reich, der wird darben. So wichtig ist das Laubhüttenfest, die Botschaft des Laubhüttenfestes. Es weist hin auf den König aller Könige, auf den Messias, auf die Herrlichkeit Gottes, die unter seinem Volk wohnt. Wer diese Herrlichkeit Gottes, die sichtbar in Jerusalem wohnen wird, verschmäht, bei dem wird es nicht regnen. Das Laubhüttenfest kündigt an das Kommen Gottes in Herrlichkeit. Und wir sollten uns ausstrecken, dass wir jetzt schon mehr von dieser Herrlichkeit erfahren. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir von dieser wunderbaren Botschaft, die du uns durch dieses Fest vor Augen stellst, dass wir uns entzünden lassen dürfen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du verschiedene Dinge, die jetzt ausgesprochen worden sind, in unseren Herzen widerhallen lässt. Dass wir nicht in Vergessenheit geraten. Lege den Finger bei jedem von uns genau an die Stelle, wo du uns etwas sagen wolltest. Wo du uns herausfordern wolltest. Wo du uns motivieren wolltest. Herr, wir wollen dir danken, dass du eine himmlische Heimat für uns bereitet hast. Lass uns immer wieder daran denken, dass unser irdisches Leben vorübergehend ist, wie eine Hütte, die abgebrochen wird. Dass wir nur Gäste sind hier auf Erden. Und danke, Herr, dass wir ein Bürgerrecht haben im Himmel. Danke, Herr, das ist unfassbar durch deine Gnade. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel, wo wir bei dir und unter dir wohnen werden in alle Ewigkeit. Herr, das ist höchstes Glück. Darauf gehen wir zu. Deswegen wollen wir uns nicht binden und festhalten an den Dingen dieser Welt, was immer sie sind, sondern unsere Hände öffnen und sie loslassen, wo du es uns zeigst, dass wir loslassen sollen. Herr, wir wollen Menschen sein, die nach oben zum Himmel hin ausgerichtet sind, trachten nach dem, was oben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Herr, wir wollen, dass da unser Lebensstil umgebaut wird von dir, immer neu. Herr, das ist ein Prozess und wir stellen uns diesem Prozess. Herr, wir wollen, dass dieser Prozess in uns stattfindet und danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist uns da hineinführst und dass deine Gegenwart unter uns zunimmt und dass du noch eine letzte Ernte hast in dieser Welt und dass wir Erntearbeiter sein dürfen in dieser allerletzten Ernte, bevor du wiederkommst in Herrlichkeit. Amen.